Ja, ihr lieben Geschwister, mir liegt schon seit längerem ein Thema auf dem Herzen und jetzt stand es im Kolosserbrief und so war für mich klar, dass das der Auftakt wird von unserer Predigtreihe zum Kolosser. Und es ist kein leichtes Thema, weil es ein Thema ist, ja, was uns persönlich betrifft und was wir persönlich auf vielfältige Art und Weise schon erlebt haben. Und ein Thema, über das wir nicht gern sprechen. Und das ist das Thema Sünde. Wir reden lieber über Schwächen oder Herausforderungen, aber nicht Dinge, wo wir quasi selber das Problem sind. Aber die Bibel, die spricht hier mit einer Klarheit, die wir nicht abschwächen dürfen. Sie zeigt uns, das Hauptproblem des Menschen ist nicht nur das, was ihm widerfährt, sondern auch das, was in ihm wohnt. Und die Schrift nennt es Sünde. Vielleicht kennt ihr das aus dem Garten. Am Anfang, da sieht man nur so ein kleines bisschen Unkraut. Nichts Großes, nichts, was einem sofort erschreckt. Und dann denkt man, naja, das mache ich dann später weg. So schlimm ist es ja nicht. Aber wenige Tage später ist aus dem kleinen Unkraut plötzlich doch ein größeres geworden. Es hat sich ausgebreitet und nimmt den guten Pflanzen Platz weg, Licht weg, vielleicht auch Wasser und Kraft zum weiteren Wachsen. Und genau so gehen wir oft mit der Sünde um. Viele Christen behandeln sie wie einen kleinen Störfaktor. Solange sie klein aussieht, dulden wir sie. Solange sie nicht offen sichtbar wird, lassen wir sie stehen. Aber Sünde bleibt nicht klein, nur weil wir sie klein nennen. Sie wächst, sie arbeitet im Verborgenen. Sie breitet sich in unseren Gedanken, in unseren Wünschen, in unseren Gewohnheiten, in unseren Beziehungen untereinander und zu Gott selber aus. Und wenn sie nicht bekämpft wird, dann raubt sie uns die Freude an Gott, dann schwächt sie das geistliche Leben, auch unser gemeinsames Leben, und erstickt die Frucht, die Gott in uns eigentlich wirken will. Im Bild des Gartens heißt es, es geht nicht um eine oberflächliche Korrektur, sondern um eine entschlossene Bekämpfung. Die Bibel sagt nicht, schneide das Unkraut nur oben ein Stückle weg. Sie sagt, tötet die Sünde. Entweder wir töten sie oder sie überwuchert unser Herz. Und gerade hier ist das Evangelium unsere Hoffnung. Christus ist nicht gekommen, damit wir lernen, mit der Sünde jetzt irgendwie zu leben und klarzukommen, sondern damit die Herrschaft der Sünde gebrochen wird und wir aus seiner Kraft gegen sie kämpfen können. In den ersten Versen, die Annette gerade vorgelesen hat, da sehen wir ganz verdichtet, wer Jesus ist und was das mit mir und mit uns zu tun hat. Mit Christus sind wir gestorben. Also, die alte sündige Natur ist weggetan. Mit Christus sind wir auferstanden. Neues Leben beginnt. Mit Christus dürfen wir jetzt in Gottes Gegenwart leben. Und jetzt geht's darum, um die praktischen Folgen, um die Veränderung in unserem Leben. Denn wer mit Christus zu einem neuen Leben berufen ist, der soll sich am Himmlischen, an dem, was oben ist, sagt die Bibel, orientieren und den alten Lebensstil ablegen. Es geht um einen neuen Lebensstil. Es geht jetzt darum, das im Glauben zu ergreifen und darin zu leben, nämlich töte die Sünde aus der Kraft Jesu. Und darum erstens, warum die Sünde getötet werden muss, zweitens, wie sie getötet wird und drittens, wodurch. Die klassischen 3W-Fragen. Sünde ist nicht harmlos. Wenn wir gegen etwas kämpfen sollen, dann müssen wir auch wissen, warum. Oft wissen wir mit dem Kopf, dass die Sünde schlimm ist. Aber im Alltag behandeln wir sie wie eine lästige Schwäche statt wie einen Feind. Und darum beginnt geistliches Wachstum mit Ehrlichkeit. Bevor wir Sünde überwinden können, müssen wir aufhören, sie klein zu reden. Und das tun wir oft. Wir reden nicht gern darüber. Aber für Gott ist das Reden über Sünde kein Randthema. Und wer verstehen will, wer Gott ist, wer verstehen will, wer wir sind, wer verstehen will, wie wir miteinander umgehen und warum die Welt so ist, wie sie ist, der muss verstehen, was die Bibel über Sünde sagt. Denn Erlösung, Gericht, Hölle, Himmel, Tod und Strafe, Rechtfertigung, Versöhnung und Errettung machen ohne Sünde keinen Sinn. Sünde ist nicht nur harmlos, sondern Sünde zieht Gottes Zorn auf sich. Im Vers 6 lesen wir das. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und darum ist Sünde eine todernste Wirklichkeit. Und je klarer wir ihre Ernsthaftigkeit erkennen, desto tiefer verstehen wir auch die Größe Gottes, das Wunder seiner Gnade und die Pracht und die Schönheit von Jesus und die Schönheit des Evangeliums. Zweitens, Sünde ist gefährlich und Rebellion gegen Gott. Sünde ist nicht sogar gefährlich, sondern sie ist lebensgefährlich. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Also ein Hauptgrund, warum wir Sünde laufen lassen, das ist unser Herz, unser eigenes Herz. In Jeremia 17, Vers 9 steht, dass unser eigenes Herz uns belügt und trügerisch ist. Und so geht's uns ja oft auch, ne? Die Sünde von anderen, das Fehlverhalten von anderen, kommt uns viel schneller in den Sinn als mein eigenes, das ich dann eher entschuldigen tue. Und die Bibel beschreibt die Sünde nicht nur als kleine Macke, sondern als Rebellion gegen Gott. In 1. Johannes 3, Vers 4 lesen wir, wer sündigt, der lehnt sich gegen Gottes Ordnungen auf. Jede Sünde hat nicht nur eine horizontale, also zwischenmenschliche Ebene, sondern sie hat auch eine vertikale Richtung. Denn wenn wir zum Beispiel lügen, wenn wir irgendwas begehren, wenn wir hassen, wenn wir lästern, wenn wir bitter sind oder sonst was tun, dann widersetzen wir uns letzten Endes dem Willen Gottes. Wie ein Kind, das bewusst die Anweisung seiner Eltern übertritt, so ist die Sünde nicht nur eine Sache, sondern auch eine Herzenshaltung gegenüber Gott. Deswegen frag dich nicht zuerst, wie wirke ich nach außen zu anderen hin, sondern welche Sünde habe ich innerlich vielleicht längst verharmlost und wie steht sie vor diesem heiligen Gott? Drittens, Sünde ist trügerisch und zerstörerisch. In Jakobus 1, 14 und 15, da wird der Weg, den die Sünde geht, sehr realistisch beschrieben. Sie lockt uns, sie wächst und am Ende gebiert sie den Tod. Sünde kommt selten mit offener Warnung. Sie kommt getarnt. Sie verspricht uns Erleichterung, Genuss, Anerkennung oder Kontrolle, aber sie hält nie, was sie verspricht. Sünde ist wie ein Gift in einem schönen Glas. Von außen mag das ansprechend aussehen, aber der Inhalt, das, was da drin ist, sein Wesen, das bleibt tödlich. Ein Beispiel: Bitterkeit fühlt sich zunächst wie Gerechtigkeit an, Stolz wie Stärke und Bequemlichkeit wie Erholung. Doch wenn diese Dinge nicht im Licht von Gottes Wort geprüft werden, dann wachsen sie immer weiter und formen unser Herz. Und darum bleibt der Satz so ernst: Entweder wir töten die Sünde oder die Sünde richtet geistlichen Schaden in uns an. Unsere Taten, das, was wir tun, das zieht Konsequenzen nach sich. Ein Mensch erntet. Ein Mensch erntet, was er sät, steht im Galater 6. Und Sünde beschmutzt uns. Und darum setzt die Sünde Heiligsein mit Reinsein eng zusammen. Und außerdem erleichtert jede geduldete Sünde oft die nächste. Und so entsteht wie so eine Art Teufelskreis. Und darum lautet die Frage nicht: Ist das wirklich so schlimm? Sondern: Will ich weiter mit was leben, wo mich eigentlich von Jesus wegzieht, wegbringt? Viertens, Sünde ist Torheit und bringt keinen Gewinn. In Sprüche 14,9 steht: Die Toren spotten über die Schuld. Sünde ist nicht nur böse, schlimm und gefährlich, sondern sie ist auch töricht. Sie verspricht Gewinn, bringt uns aber letzten Endes Verlust. Sie verspricht uns Freiheit, aber sie bringt uns Knechtschaft. Also gegen Gott zu rebellieren, ist nie klug. Man kann auch sagen dumm, sondern es ist immer zerstörerisch. Wer zum Beispiel mit voller Kraft voraus gegen eine Mauer läuft, der verletzt sich am Ende. Der verletzt nicht die Mauer, sondern am Ende selber sich. Und so ist es auch mit der Sünde. Gottes Gebote, das sind ja keine willkürlichen Hindernisse, die er uns in den Weg stellt, sondern gute Grenzen. Und wer gegen sie anrennt, der schlägt nicht Gott, sondern sich selbst. Und darum sollten wir nicht nur fragen: Ist dieses und jenes erlaubt? Sondern: Ist dieses und jenes, was ich tue, weise? Führt mich das näher zu Jesus oder stumpft es mein Herz ab? Und im Kolosser, ihr merkt, ich konzentriere mich auf zwei Verse, nicht auf die ganzen 11. Im Kolosser 3, Vers 5, da werden konkrete Beispiele genannt, die wir töten sollen. Da lässt der Paulus uns nicht im Ungefähren, der diesen Brief ja geschrieben hat, wie wir vorhin gehört haben in dem Video. Er sagt nicht nur: Tötet die Sünde, sondern er nennt die Dinge beim Namen. Und genau darin liegt Gottes Liebe. Er lässt uns nicht in unserer Selbsttäuschung zurück, sondern er zeigt uns ganz genau, was sterben soll, was wir töten müssen. Ja, wir alle sind und dürfen Mörder sein an der Sünde. Einmal Mörder sein dürfen, aber dann an der Sünde, bitte. Ja. Und wenn der Paulus von sexueller Unmoral spricht, von Schamlosigkeit, von Leidenschaft, von bösem Verlangen, von Habgier, dann meint er nicht nur diese einzelnen Taten an sich, sondern er möchte damit aufzeigen, dass die Sünde ganz tief in unserem Herzen, in meinem Herzen drin sitzt, in Wünschen, in einer schlechten Fantasie, in irgendwelchen Motiven, in irgendwelchen Maßstäben, in meiner Einstellung, in meiner Haltung. Dabei ist das, was er nennt, an sich sehr gut. Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Gottes Wort entwürdigt Sexualität nicht, sondern es schützt sie. Und darum meint sexuelle Unmoral in dem Zusammenhang jede Form von Sexualität außerhalb von Gottes guter Ordnung. Denn das, was uns Gott gegeben hat, das ist eine Segensgabe. Im 1. Mose 1, Vers 28 können wir das nachlesen. seid fruchtbar und mehret euch. Es ist nicht nur eine Segensgabe, es ist eine Fürgabe. Eine Gabe für den geliebten Menschen, Mann oder Frau, den Gott geschaffen hat, 1. Mose 1, Vers 27. Und sie ist in diesen Entfaltungsraum der Ehe hineingegeben. 1. Mose 2, 18 steht es. Und diese Geschlechtlichkeit und diese Sexualität, die Gott geschaffen hat, ist nie nur rein auf dieses Zwischenmenschliche, zwischen Mann und Frau passierende Ding reduzierbar, sondern sie führt eigentlich in eine Leib-Seele-Geist-Einheit dieser zwei Personen von Mann und Frau. Das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 24, wo es um dieses Fleischsein geht, wo der Mann die Eltern verlässt, sich verbindet mit seiner Frau und eins wird. Da geht es um eine Einheit, ein Zusammenwachsen, eine Einheit, die das Bild Gottes, des dreieinigen Gottes widerspiegeln soll. Um diese Einheit geht's da. Dann nennt er noch Schamlosigkeit, die ein stumpf werdendes Gewissen beschreibt, eine Gewöhnung an das, was Gott missfällt, ungezügelte Leidenschaft, die beschreibt Begierden, die nicht mehr geführt werden, sondern, also die wir nicht mehr bewusst kontrollieren, sondern die uns führen. Dann spricht er von bösem Verlangen. Das geht noch viel tiefer und betrifft die innere Richtung meines Herzens. Damit ist auch Neid gemeint, Vergleichen gemeint, Machtwillen, Kontrolle, verletzter Stolz und so weiter. Und habt ihr, wie Paulus hier Götzendienst nennt, sie zeigt sich nicht nur in Liebe zum Geld, sondern auch in einem unersättlichen Mehr Wollen an Sicherheit, an Einfluss, an Anerkennung und so weiter. Und das am Ende dahin führt zu sagen, Christus reicht mir nicht mehr, ich brauche noch andere Dinge. Man kann einen Baum eine Zeit lang schön ansehen, auch wenn seine Wurzeln, ihr habt das Bild von vorher noch, wo wir gelesen haben und gesungen haben in Erinnerung, man kann den Baum schön ansehen, auch wenn seine Wurzeln krank sind. Da sind am Anfang noch alle Blätter dran und auch grün. Aber wenn die Wurzel fault, dann wird die Krankheit früher oder später den ganzen Baum, in einem ganzen Baum, durch den ganzen Baum sichtbar werden. Und genauso redet Kolosser 3, Vers 5, nicht nur über einzelne Taten, sondern über das Herz, aus dem diese Taten kommen und wachsen. Und darum brauchen wir auch als Gemeinde zwei Dinge. Wir brauchen Klarheit und Sanftmut. Klarheit, um die Sünde nicht zu normalisieren, damit wir wissen, was steht in Gottes Wort, was ist seine Ordnung. Aber auch Sanftmut, damit Menschen mit ihrer Not ans Licht kommen können. Und das ist mir ein großes Anliegen. Ich denke, da können wir auch noch wachsen und dazu lernen. Denn wenn wir fallen, in unserer Not nicht nur zu Jesus zu gehen, sondern auch das zu nutzen, dass wir in einen Schutzraum gestellt sind. Wir sind miteinander zusammen unterwegs. Und das bedeutet auch, ich darf den anderen um Hilfe bitten. Ich darf dem anderen auch sagen, ich habe ein Problem. Ich darf dem anderen auch sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Kannst du mir das verzeihen? Und das ist wichtig. Das ist wichtig und das ist gut. Und so ist sein Plan. Das war ja nicht einfach so ein Zufall, dass er die Menschen zusammenführt und in Gemeinden zusammenführt. Warum die Sünde getötet werden muss. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie die Sünde getötet wird. Viele Christen meinen, Heiligung, also dass Gott Menschen Schritt für Schritt ändert, damit sie so leben können, wie Gott es möchte, das geschiehe fast von alleine, wenn man sich nur genügend hingibt. Aber die Bibel spricht da nüchterner. Heiligung geschieht nicht durch passives Verhalten, sondern durch Wachstum, durch Übung und entschlossenen Gehorsam. Weil die Sünde, die wird nicht müde. Und darum dürfen wir auch im Kampf gegen sie nicht schläfrig werden. Wenn wir merken, dass Sünde in unserem Leben Raum gewonnen hat, dann ist das Erste und das Wichtigste, wir sollen Buße tun und mit unserem Herrn Jesus reden. Wir brauchen Gottes Kraft, um Nein sagen zu können, wenn wir in Versuchungen kommen. Wie die Sünde getötet werden kann, erster Punkt, Sünde töten heißt, ihre Macht zu entziehen. Im Kolosser 3, 5 steht, tötet daher. Und das bedeutet nicht eine sündlose Perfektion. Das wird man nie erreichen, dass wir nicht mehr sündigen werden. Aber es bedeutet, dass wir versuchen, der Sünde keine Nahrung mehr zu geben. Weil wenn wir was füttern, dann wächst es. Mein Bauch zum Beispiel. Aber was wir entschlossen zurückweisen, das wird geschwächt. Ein Feuer, das wird nicht dadurch kleiner, dass man ihm zuschaut, sondern dass man ihm den Brennstoff entzieht. Und so ist es auch mit der Sünde. Wer merkt, dass bestimmte Medien, Gespräche oder Situationen ihn in Versuchung führen, dann darf man das nicht verharmlosen. Sünde töten heißt oft ganz praktisch etwas abbrechen, etwas meiden, etwas ersetzen. Frag dich nicht nur, wo du fällst, sondern was deine Versuchung nährt. Und dabei bleibt unsere Anstrengung wichtig. Aber sie trägt nur Frucht, weil Gott in uns wirkt. Sünde töten heißt also nicht Perfektion erreichen, sondern sie durch Gottes Kraft konsequent bekämpfen. Wie kann ich es noch töten? Nämlich früh, konkret und entschlossen zu kämpfen. Sünde darf nicht zugelassen, sondern sie muss bekämpft werden. Viele Christen geben ihr zu lange Raum. Wir verhandeln, wir denken viel darüber nach vielleicht, aber wir sollten eher so reagieren, dass wir sie sofort abweisen. Und darum gilt, früh widersprechen, statt innerlich mitzuspielen. Wenn man merkt, dass ein kleiner Riss zum Beispiel in einer Staumauer entsteht, dann wartet man ja auch nicht ab und schaut, was sich entwickelt und wie der größer wird und so weiter, sondern man greift früh ein und dichtet den ab. Und so müssen wir auch mit der Sünde umgehen. Wenn Ärger in uns hochsteigt, dann müssen wir zu Gott fliehen. Wenn ein unreiner Gedanke anklopft, da muss er früh abgewiesen werden. Früher Widerstand ist oft der weiseste Widerstand. Deswegen frag dich, wo beginnst du am meisten zu fallen, zu sündigen? In welchen Zeiten, in welchen Gedanken, Beziehungen, Gewohnheiten setzt bei mir Versuchung an? Denn wer seine Muster kennt, der kämpft nicht perfekter, aber nüchterner und treuer. Und ich möchte dich ermutigen, dem Hiob zu folgen. Der Hiob, der hat einiges durchgemacht. Ihr kennt es. Da ist über ihn einiges hereingebrochen. Es kam einige Boten, die gesagt haben, deine Rinder sind getötet worden, deine Kamele sind getötet worden, deine Knechte sind getötet worden, sogar deine Söhne und Töchter sind getötet worden. Da ist das Haus zusammengebrochen. Also, das war eine ganze Menge, die der Hiob aushalten musste. Unwahrscheinliche viele heftige Dinge, die er erlebt hat. Und ich möchte euch die drei Verse vorlesen, wie er sich darauf verhalten hat. Hiob 1, 20 bis 22. Da stand Hiob auf, riss sein Obergewand ein und schor sich den Kopf. Dann ließ er sich zur Erde sinken und beugte sich nieder. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt gehe ich wieder dahin. Jahwe hat gegeben und hat es wieder genommen. Gelobt sei der Name Jahwes. Bei all dem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungebührliches zu. Also sofort in Gottes Gegenwart fliehen, wie es der Hiob gemacht hat. Uns an biblische Wahrheiten erinnern, wie wir es gehört haben. Gott anbeten und Gemeinschaft mit diesem Herrn zu haben. Sünde töten kann man aus so, dass man aus Gottes Wort lebt und aus Fehlern lernt. Heiligung geschieht nicht ohne erneuertes Denken. Wenn wir Gottes Wahrheit nicht anwenden, dann wird sich wenig ändern. Gottes Wort zu kennen ist wichtig. Aber Erkenntnis allein reicht nicht. Die Wahrheit, sein Wort muss geglaubt werden, muss bedacht werden, muss umgesetzt, getan werden. Wachstum beginnt oft dort, wo ich ehrlich frage, habe ich aus meinem letzten Fall gelernt? Habe ich konkret Schritte geändert und Gott neu gesucht? Ein paar hilfreiche Übungen in diesem Kampf können sein. Erstens zum Beispiel, dass du Gemeinschaft mit Gott im Wort pflegst, im Nachdenken über sein Wort und im Gebet. Zweitens, dass du im Kampf mit Versuchung bewusst mit Gottes Gegenwart rechnest. Drittens, dass du einfach die Ernsthaftigkeit, die Sünde hat, und deine eigene Schwäche nüchtern wahrnimmst. Viertens, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst, ihn nicht dämpfst. Fünftens, dass du aus eigenen Fehlern und aus der Warnungen der Schrift lernst. Und sechstens, Kolosser 4, Vers 2 spricht davon, dass du konkret um Bewahrung, um Klarheit und Kraft betest. Wir sollen beten mit Ausdauer, steht im Kolosser 4, Vers 2. Nach warum Sünde getötet werden muss und wie sie getötet werden kann. Drittens, wodurch Sünde getötet werden kann. Wenn die Predigt, wenn jetzt hier aufhören würde zu predigen, dann würde wahrscheinlich die Botschaft bleiben, kämpf einfach härter. Aber Gottes Wort, das Evangelium, die gute Botschaft, die sagt viel mehr. Die sagt nicht nur, was wir tun sollen, sondern auch, warum wir kämpfen sollen und wodurch wir dazu befähigt werden. Wir töten die Sünde nicht, um uns Gottes Liebe zu verdienen und dass es in unserem Leben dann besser läuft. Wir töten sie, weil Christus uns zuerst geliebt hat und weil seine Gnade uns nicht in der Sünde lässt. Neuer Lebensstil, neue Kleider, neuer Mensch. Die Grundlage ist erstens das Werk von Jesus. In Titus 2, Vers 14 steht, dass Christus sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen, uns von aller Schuld zu reinigen und uns zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das sich mit Eifer dem Guten widmet. Christus starb nicht, damit wir mit der Sünde Friede schließen, sondern er starb, damit die Herrschaft der Sünde gebrochen wird und wir ganz ihm gehören. Wenn jemand zum Beispiel aus einem brennenden Haus gerettet wird, dann wäre es ja total widersinnig und irrsinnig, wenn der wieder freiwillig zurück in die Flammen reingehen würde. Und genau so hat Christus uns auch aus der Herrschaft der Sünde gerettet. Und darum predige dir im Kampf gegen die Sünde nicht nur die Gebote, die guten Ordnungen Gottes, sondern auch das Evangelium. Erinnere dein Herz daran, wem du gehörst und was Jesus für dich getan hat. am Kreuz. Der Sieg über die Sünde ist letztlich das Ergebnis von Gottes Wirken. Und da ist ein ganz wichtiger und schöner Vers zugleich, Philipper 2, Vers 13, wo steht, dass Gott selbst ja an euch am Werk ist und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also Gott ist es, der das in uns letztlich wirkt. Und zweitens kommt dazu der Heilige Geist, die Kraft vom Heiligen Geist. In Römer 8, Vers 13 steht, wenn ihr durch den Heiligen Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. So werdet ihr leben. Ewiges Leben. Neues Leben. Der Kampf ist real und er ist unser Kampf. Aber die Kraft zum Sieg, die kommt nicht aus uns und mir selber. Wie ein Soldat, der den Auftrag hat zu kämpfen, der nicht ohne Ausrüstung in die Schlacht zieht, weil er nämlich dann schnell überwältigt wird. Und so sind wir als Christen auch dazu berufen, nie aus eigener Kraft gegen die Sünde anzurennen und anzutreten, weil Gott selbst uns seinen Heiligen Geist gibt, damit wir nicht hilflos bleiben. Drum resigniere nicht über deinem Kampf, weil du in Christus bist, bist du nicht allein. Denn allein schaffen wir es nicht. In Galater 5, Vers 16 steht, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Und drittens und letztens, der Weg ist ein Weg der Demut und des Gebets. Gerade weil wir unsere Hilflosigkeit in diesem Kampf erkennen, ruft uns die Schrift immer wieder zum Wachen und zum Beten auf. Wer stolz ist, der betet eher wenig, weil er sich als stark einschätzt oder als stärker einschätzt, als er ist. Aber Demut lässt uns ins Gebet gehen, weil sie weiß, wie wir Gottes Hilfe nötig haben. Viele Niederlagen im Kampf gegen die Sünde sind auch ein Gebetsproblem. Und Gebet ist nicht irgendwie eine fromme Beigabe für uns Christen, sondern eben eine gute Waffe im Kampf gegen die Sünde. Ihr Lieben, vielleicht soll diese Predigt jetzt nicht nur viele Informationen gegeben haben zu diesem Thema. Vielleicht möchte sie dich wachrütteln. Vielleicht gibt's in deinem Leben eine Sünde, mit der du länger Frieden geschlossen hast. Vielleicht nennst du sie Schwäche, vielleicht Eigenart, vielleicht Belastung oder Versuchung. Und weißt innerlich doch, ich habe ihr Raum gegeben. Vielleicht ist sie vor anderen verborgen, aber nicht vor Gott. Und vielleicht ist genau heute der Tag, an dem du aufhören musst, sie zu entschuldigen. Höre den Ernst des Wortes Gottes. Sünde ist nicht harmlos. Sie betrügt dich. Sie beschmutzt dich. Sie stumpft dein Herz ab und raubt dir Freude, Kraft und Gemeinschaft mit Gott. Wenn du sie weiter duldest, wird sie nicht klein bleiben. Beispiel Garten. Unkraut. Darum darfst du heute nicht sagen, ich kümmere mich später drum. Der richtige Zeitpunkt zur Buße ist nicht morgen. Der richtige Zeitpunkt zur Buße ist immer jetzt. Und drum bring deine Sünde ans Licht. Nenne sie beim Namen. Verbirg sie nicht länger hinter irgendwelchen frommen Worten oder Taten nach außen hin. Wenn du bitter bist, dann bekenne Bitterkeit. Wenn du stolz bist, dann bekenne deinen Stolz. Wenn du unrein geworden bist, dann bekenne diese Unreinheit. Wenn du träge geworden bist, dann bekenne die Trägheit. Gott wird durch ehrliche Buße geehrt. Und dann bleib nicht bei deinem Versagen stehen. Schau auf diesen Christus. Der, der deine Sünde aufträgt, ist genau derselbe, der für deine und für unsere Sünde gestorben ist. Sein Blut ist stark genug, um jede Schuld zu vergeben und stark genug, um dich heute in neuen Gehorsam zu rufen. Darum komm nicht nur zerbrochen zu ihm, sondern auch glaubend. Geh zu Jesus, tue Buße, suche bei ihm Hilfe durch den Heiligen Geist. Bringe die Sache ans Licht, töte die Sünde aus der Kraft Christi. Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort, das so klar ist und das so wahr ist, das so klar die Dinge benennt, wie wir leben oft, wie wir denken oft, wie wir uns oft auch verhalten, warum wir sündigen. Ja, Jesus, und das haben wir erkannt, dass es nicht gut ist, dass wir nicht so leben, wie du es möchtest. Und haben gehört, welche Möglichkeiten es alles gibt. Und dabei stärke uns und segne einen jeden von uns in diesem lebenslangen Prozess, den wir gehen, weil wir immer wieder schuldig werden, an dir und gegen Gebote verstoßen. Aber wir wollen dir Danke sagen, dass in diesem Kampf wir nicht allein sind, sondern dass du bei uns bist, dass du für uns gestorben bist, dass du in uns lebst, durch deinen Heiligen Geist uns die Möglichkeit gibst, diese Sünde zu überwinden und zu besiegen. Und danke, dass wir jedes Mal, wenn wir schuldig werden, die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen. Bitte schenkt es, dass wir das tun, auch wenn uns das schwerfällt, weil wir wissen dürfen, dass du ein vergebender Gott bist und ein Gott, der reinigt und wo wir wieder neu weitermachen können, um dir ähnlicher zu werden. Das haben wir gelesen in deinem Wort. Du möchtest uns letzten Endes in dein Bild umgestalten. Danke, Herr, dass du das tust. Danke, Herr, dass du da mit uns diesen Weg gehst. Dir sei Lob und Ehre. Amen.